SWR 2 Forum. Mechaniker des Fortschritts. Gibt es noch Erfinder? Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Auch Friedrich der Große konnte sich mal täuschen. Er meinte, alles Nützliche sei schon zu seiner Zeit, das heißt am Ende des 18. Jahrhunderts, erfunden worden. Doch tatsächlich hatte die Epoche der Erfindungen da gerade erst begonnen. Die Menschheit fing gerade an, sich mit Selbstgebautem einzurichten. Heute können wir sagen, das Inventar der Welt besteht zum größten Teil aus Eigenbau, aber wie der eigentlich zustande kommt, ist oft mysteriös, denn der Fortschritt verläuft in Sprüngen, die niemand vorhersehen kann. Zu den wichtigsten Agenten dieses Fortschritts gehört der Typus des Erfinders. Was macht ihn aus? Wie arbeitet er? Gibt es ihn überhaupt noch im Sinne eines Allround-Genies wie Leonardo da Vinci, dessen 500. Todestag dieses Jahr zu vielerlei Gedenkveranstaltungen führt? Meine drei Gäste sind Professor Dr. Gerd Volkers. Er ist Naturwissenschaftler, Lehrstuhlinhaber für pharmazeutische Chemie, um genau zu sein, und Präsident des Schweizerischen Wissenschaftsrates. Professor Dr. Kurt Möser. Er beschäftigt sich als Historiker am Karlsruher Institut für Technologie, besonders mit Technikgeschichte. Und schließlich begrüße ich den Philosophen Walter Christoph Zimmerli, der an so vielen Universitäten gelehrt hat oder gar Präsident war, dass wir uns die Aufzählung sparen müssen. Herr Zimmerli, es gibt ja immer eine helle und eine dunkle Seite des technischen Fortschritts. Die helle ist, dass vieles im Leben leichter und einfacher wird, weil wir Apparate und Maschinen haben, die uns helfen, die uns transportieren, die uns gigantische Kräfte geben. Aber es gibt natürlich auch gigantische Gefahren, die gigantische Ängste erzeugen. Auf welcher Seite stehen Sie eigentlich?
Ich denke, das ist einer der Fälle, bei denen es mehr als nur zwei Seiten gibt oder jedenfalls geben sollte. Und ich würde ganz gerne an Friedrich II., den Sie zitiert haben, anknüpfen und mich fragen, ob er nicht doch recht hatte. Er hat ja nicht gesagt, alles, was zu erfinden ist, sei schon erfunden, sondern hat gesagt, alles Nützliche sei erfunden. Und da ist natürlich immer die Frage, wie steht es mit der Bilanz, Kosten-Nutzen-Bilanz sozusagen. Und wenn man diese Frage stellt, dann kommt man nicht umhin zu sagen, das kommt auf den einzelnen Fall an. Und es kommt auf die Folgen an, die man mit einer neuen Erfindung oder einer neuen Entwicklung oder gar einer Innovation auslöst und ob man die vorher angemessen berücksichtigt hat.
Christoph Zimmerli steht also, ich würde mal sagen, in der Mitte nach dem, was ich jetzt herausgehört habe. Und in der Mitte oder auf der Schneide, besser gesagt, stehen ja auch die Erfinder selbst, weil sie eine Menge Widersprüche und Gegensätze verkörpern. Zum Beispiel die Dialektik von Konstruktion und Destruktion. Ich meine, viele technische Errungenschaften haben eine militärische Dimension. Schon Archimedes und Leonardo haben Kriegsmaschinen konstruiert. Herr Möser, warum ist der Krieg der Vater von so vielen Tüfteleien?
Naja, es gibt die berühmte Anekdote von Hiram Maxim, dem ein Freund gesagt hat, wenn Sie richtig viel Geld verdienen wollen, dann erfinden Sie eine Maschine, damit sich die Europäer besser umbringen können. Und er hat sich hingesetzt und das Maschinengewehr erfunden. Ich denke, dass der kommerzielle Aspekt ein Aspekt ist, aber nicht der einzige. Denn der Krieg hat eigentlich im Verlauf der Geschichte immer wieder Innovationen stimuliert, die Anforderungen besser auf intelligentere Weise sich umzubringen, gehen weit zurück. Und fast immer waren Kriegsmaschinen eigentlich die komplexesten Maschinen, die eine Gesellschaft jeweils hatte. Das war das Schlachtschiff um 1800. Das ist der Atomflugzeugträger mit seinen 4 Reaktoren und 100 Hightech-Flugzeugen heute. Militärtechnologie hat immer massiv zur Stimulation von Technologie beigetragen. Und viele unserer Ziviltechnologien sind, wie ein Kollege mal sagte, Missbrauch von Militärtechnologie.
Also es ist nicht, wie ja eine landläufige Meinung lautet, einfach nur das viele Geld, weil da im militärisch-industriellen Komplex halt mehr reingebuttert werden kann, um zu forschen. Sondern es ist noch etwas anderes dabei. Ne?
Ja, es reizt natürlich auch sehr viele Forscher, relativ frei zu forschen. Nicht jetzt unmittelbar unter ökonomischen Nutzanforderungen zu forschen und die ja pazifistischen Beißhemmungen sozusagen in die Militärforschung zu gehen, werden sehr oft überlagert.
Ich greife das mit dem Einzelforscher gleich mal auf, denn der der Typus des Erfinders, über den wir hier reden, ist ja nicht nur ein Agent des Fortschritts, sondern auch eine aussterbende Art. Die allermeisten Patentanmeldungen kommen heute nämlich nicht von technischen Eigenbrötlern und Einzelkämpfern, sondern direkt aus den Forschungsabteilungen der Industrie. Herr Volkers, hat der Fortschritt seine Gangart geändert?
Das sieht für mich auch so aus, ja. Wobei man bei den Patentanmeldungen ein bisschen vorsichtig sein muss. Große Firmen werden nicht ein Patent anmelden, sondern sie werden Patente, ich möchte mal den Begriff ummauern, verwenden. Das heißt, sie werden 300 Patente um ein zentrales Patent anmelden. Wir haben auch also eine vielleicht durch möglichst intelligente juristische Interventionen bedingte Patentflut. Wenn wir das ein bisschen abziehen, bleibt aber trotzdem übrig, dass, glaube ich, aus großen Infrastrukturen, und das wäre durchaus auch mein Thema, die Innovationen kommen, die wir heute sehen und nicht mehr von dem Tüftler in der Garage.
Jetzt wollen wir diesem Garagentüftler ja als Typus von verschiedenen Seiten näher kommen. Und wenn wir uns noch ein bisschen entfernt verweilen und von Weitem draufschauen, dann erscheint er eigentlich als eine Art Witzfigur, nicht? Also das ist so ein allgemeines Empfinden, dass diese Erfinder ein bisschen verrückt sind. Sie werden gerne in Comics oder in illustrierten Witzen so dargestellt. Was ist eigentlich der Kern dieses Misstrauens, was eigentlich dem Erfinder ja darin entgegenschlägt?
Es gäbe eine schöne Geschichte, die zeigt, dass wir nicht so genau abschätzen können, was eigentlich Fortschritt ist. Und zwar begab sich das in einer Zeit, die wir als Steinzeit bezeichnen, wo jemand ein viereckiges Rad erfunden hat und die Leute verärgert waren über diese Hupfer, die dieses Rad immer macht, wenn man damit einen Wagen ausrüstet. Also hat sein Nachbar ein dreieckiges Rad erfunden und hat das verkauft als einen Hupfer weniger. Das war eindeutig ein Fortschritt. Die vollkommen andere Denkrichtung, in die vollkommen andere Richtung, war damals nicht zu sehen. Und das ist zwar eine Karikatur, aber es zeigt ein bisschen die Dramatik oder die Problematik. Vielleicht sind die Erfinder auf richtigeren Wegen, als wir uns denken, oder auf falscheren Wegen, als wir uns denken. Wir sind nicht geneigt, in häufigen Fällen nicht geneigt, adäquate Perspektiven einzunehmen.
Vielleicht darf ich da gleich zum Thema Dreieck noch was beitragen. In einem meiner früheren Leben war ich ja auch mal bei Volkswagen. Und deswegen erlaube ich mir, ein Beispiel aus dem Automobilbau zu bringen. Felix Wankel. Felix Wankel hat sich immer darüber geärgert, dass beim Hubkolbenmotor das immer hin und her schlägt und deswegen eigentlich eine Energieverschwendung ist. Und deswegen hat er sich gedacht, es wäre doch schön, wenn man die Energie durch Rotation freisetzen könnte. Und das hat er gemacht, indem er ein Dreieck in diesen Kreis des Kolbens eingebaut hat oder ein annäherndes Dreieck, das dann eben rotierte. Und das ist vielleicht deswegen ein gutes Beispiel, weil Felix Wankel eine der Personen ist, die kein Ingenieur waren, obwohl man einen Motor nach ihm benannt hat. Der war nämlich eigentlich Kaufmann, und zwar Verlagskaufmann von Beruf, und hat dann einfach angefangen zu tüfteln. Das war so einer von diesen Fällen, bei denen man sagen kann, typischer Erfinder. Ist er deswegen verrückt? Politisch gesehen ja. Wir wissen, dass er eben stark dem Nationalsozialismus zuneigte, aber sonst verrückt? Nein, überhaupt nicht.
Aber ich denke, Wankel ist insofern auch ein interessantes Beispiel, weil er zwar sehr kreativ gedacht hat, aber die Realisierung seiner Lösungen, dazu braucht er eben ein Team. Auf der einen Seite ist er der Typus des Erfinders, auch des selbststilisierten Erfinders, der auch Geschichten darum erzählt, wie er kreativ zu dieser Lösung mit dem Dreieck in der Acht kam und so weiter. Also er gehört eigentlich zu dem Typus des Magiers, des technischen Magiers. Aber auf der anderen Seite hat er sein Team, das gerechnet hat, das auch eine Patentschau betrieben hat, das sich genau angeschaut hat, was gab es schon alles für Rotationsmotoren, und das dann eigentlich aus einer Idee einen funktionsfähigen Motor gemacht hat. Also insofern ist Wankel genau an der Grenze zwischen diesen beiden. Und bei Wankel ist eben auch das Moment der Selbststilisierung und des Hineinschreibens sozusagen in einen Typus des Erfinders immer mit zu berücksichtigen.
Das ist zwar sicherlich richtig, aber ich denke, trotzdem sollten wir auf einen Punkt, wenn wir es bei Wankel uns anschauen, auf einen Punkt noch etwas Gewicht legen. Zwar haben Sie ganz recht, wir wissen ja, dass der NSU-Ingenieur Paschke eigentlich dann sozusagen die Umsetzung geleistet hat. Trotzdem ist Wankel sozusagen ein unermüdlicher Weitererfinder. Das heißt, der Rotationskolbenmotor ist ja erst eine fünfte oder sechste Erfindung. Und vielleicht zu der Anfangsfrage von Herrn Müller-Ulrich nochmal zurückzukommen. Es zeigt, dass Erfindungen mit Entdeckungen einhergehen. Er hat nämlich entdeckt, dass die Dichtungsproblematik beim Kolben durch das Gas hervorgerufen wird und dass deswegen besonders wichtig ist, die Dichtungsproblematik zu lösen. Das hat er 20 Jahre bevor er den Rotationskolbenmotor entwickelt hat, entdeckt. Also Entdecker und Erfinder kann man so scharf nicht trennen, Sie haben vollkommen recht, um dann eine Entdeckung in eine Erfindung und dann erst recht in eine wirtschaftlich annehmbar sich lohnende Innovation umzuwandeln. Dazu braucht man in der Tat Teams.
Wir können auch nicht von der Hand weisen, dass Entdeckungen wesentlich dazu beitragen, auch wenn sie auf den Schreibtischen anderer Leute liegen. Das heißt, die Erfindung aus der Kenntnis und den einzelnen Mosaiksteinen aus anderen Findungen oder Entdeckungen sind ja ganz wichtig. Die Selbststilisierung, wir haben in der Chemie ein schönes Beispiel, Kekules Traum, der die 6 Kohlenstoffatome in einem regelmäßigen Sechseck angeordnet hat und das sogar auf Denkmälern in Deutschland, auf den Füßen von Denkmälern in Deutschland mit Träumen symbolisiert wird. Das war ein Ding, was in der Luft lag. Da sind andere Kollegen auch drauf gekommen. Aber der, der es dann formuliert und gleichzeitig sich selber als der träumende Entdecker, dem die Götter es im Schlaf geben, stilisiert hat, der hat natürlich dann, wie wir heute zynisch sagen würden, die Papers gemacht.
Jetzt war ja auch schon das Stichwort Magie gefallen. Es gibt ja in der Philosophie, ich spreche mal Sie direkt an, Herr Zimmerli, diese Vorstellung von der Zweistämmigkeit allen Wissens. Also es gibt eine göttliche Quelle der Offenbarung und es gibt ein menschliches Vermögen der Erkenntnis. Und der Erfinder, wenn ich das jetzt recht verstanden habe, das macht ihn eben aus, gehört auch immer so ein bisschen zu diesem göttlichen Inspirationswissen, ja?
Ja, das könnte man sicherlich so sagen, nur ich glaube, Gerd Volkers hat bereits darauf hingewiesen, das hat sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte ziemlich verändert. Wir haben ja Leonardo bereits genannt. Leonardo gilt ja als großer Künstler und als großer Erfinder. Wenn man sich seine Erfindungen anschaut, allerdings sieht man, dass von denen eine einzige nachher mal nachgebaut werden konnte, nämlich der Fallschirm. Alle anderen sind Ideenskizzen. Da ist es nie dazu gekommen, dass aus der Idee irgendein Gerät oder gar eine Lösung eines Problems, was wir normalerweise bei Erfindungen verlangen, eine Lösung eines Problems erfolgt. Und vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass die Entwicklung des Patentwesens maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Erfindungen heute eben nicht mehr in dieser Form der Magie alleine erfolgen können. Weil man kann nicht sagen, ich habe das, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, ich habe das geträumt und deswegen ist das so. Sondern ich muss nachweisen können, dass man es nachbauen kann und ich muss zeigen, wie sich das umsetzen lässt. Also alles Dinge, die rückwirkend auf das, was der Erfinder selbst sozusagen im göttlichen Traum gesehen hat, einwirken und es dazu machen, dass eigentlich der Friedhof der Entdeckungen, genauer gesagt der Friedhof der Erfindungen, müsste ich genauer sagen, genannt Patentamt, zeigt, dass 99,9% aller Erfindungen überhaupt nicht so weit kommen, dass sie genutzt werden können.
Aber gerade dieser Typus des modernen Erfinders, der einerseits magisch-göttliche Züge hat, aber andererseits auch knallhart seine Patente anmeldet, auch, wie Sie sagten, Abgrenzungspatente und Ähnliches, die finden Sie gerade bei solchen Figuren wie Tesla oder noch stärker etwa, der Magier von Menlo Park, wie er genannt wurde, von Thomas Alva Edison. Das war ein Geschäftsmann, der auch Erfindungen geklaut hat auf der einen Seite, der sehr klar mit dem Patentwesen umgehen konnte, aber trotzdem kulturell in diese Stilisierung hineingepasst hat. Und ich würde es aber auch nicht auf das Göttliche bringen, sondern eher auf das Magische. Also dass die Veränderung der Welt mit ganz bestimmten Verfahren, um ganz bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Das ist magische zu erzielen. Das ist magisches Denken und Sie haben solche Spuren auch in Personen, die nicht unbedingt Erfinder sind, sondern zum Beispiel auch Anwender. Frühe Piloten galten eigentlich als Magier am Steuerknüppel, weil sie eben bestimmte Verhaltensweisen haben, die, ja, die der normale, aufgeklärte Mensch nicht hat.
Dann sind wir natürlich umgeben von einem Haufen Magie. Denn wenn ich jetzt mal meine Profession nehme, wir können nicht bis ins letzte Detail erklären, in den meisten Fällen nicht erklären, warum ein Arzneimittel präzise genau so an dieser Stelle wirkt. Wir arbeiten mit Hypothesen, wir arbeiten mit Ideen, wir arbeiten mit Hoffnungen und wir arbeiten mit der praktischen Erfahrung, dass es das tut. Klar, sonst müssten wir keine Experimente machen, wenn das komplett deterministisch wäre. Aber es hat schon magische Züge, dass so etwas funktioniert, auch eben in der unterschiedlichen Wirkung bei unterschiedlichen Individuen. Also ich weiß nicht, ob ich das so unter magischen Aspekten subsumieren würde. Ich glaube, das ist eine allgemeine Problematik, dass wir nicht eigentlich zu Kausalitäten kommen.
Also ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das gilt allerdings auch für Entdeckungen. Ich weise nur auf das Standardbeispiel hin. Schlichte Magie ist natürlich Newton, Actio in Distans. Also wie soll sowas wie Gravitation funktionieren können? Wissen wir bis heute nicht. Haben wir keine mechanische Erklärung dafür, aber wir glauben es. Es ist eine, sozusagen der Inbegriff einer magischen Überzeugung, dass es so etwas wie Fernwirkung, die ich mechanisch nicht erklären kann, gibt. Und die Physik, das wissen wir alle, zerbricht sich bis heute den Kopf darüber, erfindet Graveme und weiß nicht was, um irgendwo eine mechanische Lösung für die Gravitation zu finden, die eigentlich ein schlichtes Postulat, ein Glaubenspostulat eigentlich ist.
Diese Vorstellung von Kraftübertragung, von Fernsteuerung, wie Sie es auch gerade gesagt haben, das ist ja sozusagen die Potenzfantasie schlechthin. Also der unbewegte Beweger, nicht? Aristoteles hatte das ja schon als Urprinzip der Welt erklärt. Und indem einer so etwas mechanisch nachkonstruiert, wird er ja zum Schöpfer. Nicht? Das ist ja das Höchste.
Daher auch so viele Patente für Perpetuum mobile.
Ja, genau. Ja, genau. Und da stimme ich Ihnen natürlich gerne zu, dass die magische Intention, die dahinter steckt, glaube ich, ein ganz großer treibender Faktor ist. Warum sollte ich sonst Automaten bauen? Warum sollte ich robotische Maschinen bauen, die scheinbar Dinge von selber tun, die mir nach außen ein Zeichen von Intelligenz vermitteln, nur weil ich das so wahrnehme, dass ich glaube, Antworten zu bekommen? Ja, da steckt Magie dahinter.
Ich glaube, man kann es auch historisieren, gerade in der Zeit um 1900, die ja geprägt ist einerseits von extremen Fortschritt und Innovationsbegeisterung und auf der anderen Seite von einem plötzlichen Auftauchen einer Welle der Magie und der Totenbeschwörung und ähnliches. In diesem Zwischenfeld, denke ich, konnten sich gerade in dieser Phase um 1900 Erfinder ganz gut stilisieren. Mhm. Und Personen wie etwa Arthur Conan Doyle, der auf der einen Seite rationale Krimis geschrieben hat und auf der anderen Seite Spiritismus-Fanatiker war, man könnte eigentlich da mal versuchen, vielleicht solche Erfindertypen in diese Dualität dieser technisierten Kultur um 1900 einzufügen.
Vielleicht sollte man noch einen Faktor hinzunehmen. Ich habe mal in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch mir Meyers Konversationslexikon von 1896 angeschaut. Und da steht drin, natürlich, wie Sie es zu Recht beschreiben, Herr Möser, da steht drin, was der Erfinder alles Tolles leistet und inwiefern er kreativ, also Homo Creator ist. Aber es steht auch drin, man müsse berücksichtigen, dass ein gewisser Einfluss auch der Wirtschaft zuzuschreiben sei. Das heißt, da fangen die Leute an nachzudenken darüber, wenn das sogar schon lexikontauglich ist. Und ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Diese reine Vorstellung der göttlichen Begabung, die ja bei uns in Begriffen wie Kreativität etc. noch vorkommt, diese Vorstellung der Schöpfung, der zweiten Schöpfung sozusagen der Welt, die gibt es immer noch natürlich. Die zweite Schöpfung ist ein Terminus technicus für die Biotechnologie geworden, aber es rückt doch ein bisschen in den Hintergrund angesichts der augenfälligen Dominanz, die Wirtschaft in dem Kontext hat.
Wir haben schon gehört, der Typus des Erfinders ist wesentlich mit hervorgebracht worden durch das Patentrecht. Das heißt, dass seine Arbeit zunächst mal für ihn wirtschaftlich Nutzen abwerfen kann und er auf eigenen Füßen steht. Das ist ganz interessant, das Patentamt prüft zwei Dinge. Die Neuheit und das andere ist die Erfindungshöhe. Das fand ich ein interessantes Wort. Mag das einer von Ihnen mal kurz erklären? Was bedeutet denn die Erfindungshöhe?
Also im Patentrecht gibt es ja eigentlich ein drittes Kriterium. Also das erste haben Sie genannt, Non-Obviousness. Also es darf nicht selbstverständlich sein, es muss also in dem Sinne neu sein. Das zweite ist, dass es nachbaubar ist. Das heißt, Sie müssen eine vollständige Beschreibung dessen, was Sie patentieren lassen, geben. Und jeder, der will, muss es nachbauen können. Und das dritte schließlich ist der mögliche Nutzen, der wirtschaftliche Nutzen, der davon erbracht wird. Und das hat mit Sicherheit etwas mit der sogenannten Erfindungshöhe zu tun. Also Ist das etwas, was einfach so abstrakt ist, dass man es überhaupt nicht anwenden kann? Oder ist es etwas, was eine Umsetzung ermöglicht?
Die andere Seite der Erfindungshöhe ist sicherlich die der Unterscheidung von der Trivialität. Wenn ich durch multiplizierte Handlungen auf das gleiche Ergebnis komme, dann wird das nicht die genügende Höhe erreichen, sondern das muss eine bestimmte Leistung dahinter stecken. Ich würde sogar sagen, es muss eine intellektuelle Leistung des Erkennens dahinter stecken von Zusammenhängen, die mir vielleicht im Alltag begegnen, derer ich mir aber nicht so leicht bewusst werde. Und das würde ich als diese Erfindungshöhe bezeichnen.
Ich denke, man kann es auch nochmal so sehen, dass Erfindungen zum Teil ja auch ganze intellektuelle Felder blockieren und dass dann Umgehungserfindungen gemacht werden müssen.
Richtig.
Also ein schönes Beispiel dafür ist der Viertaktmotor, der von Otto wunderbar blockiert worden ist. Und es gab ganze technische Kulturen, die versucht haben, dieses Viertaktpatent von Otto zu umgehen, unter anderem etwa auch durch Karl Benz. Und dann würde die Erfindungshöhe darin bestehen, sozusagen nicht diese vorhandene Patent inkrementell zu verbessern, sondern Umgehungsformen zu finden, kreative Lösungen, die eben das Patent nicht berühren.
Ja, sehr schönes Beispiel, das gibt es in meiner Profession auch. Die französische Patentgesetzgebung um die letzte Jahrhundertwende kannte das Patent auf eine Farbe, egal mit welcher Chemie es hergestellt wurde oder die Farbe hergestellt wurde, und man musste ins nahegelegene Ausland mit viel Wasser gehen, sprich Basel, um dort eine andere chemische Lösung für diese Farbe zu entwickeln. Das ist ja ein guter Punkt.
Ich glaube, man kann das unter das Stichwort, Sie haben es ja bereits genannt, Herr Möser, Patentumgehungspatente subsumieren. Ich glaube, wer Patentanalysen macht, stößt einfach automatisch darauf, dass viele dieser Patente keinen anderen Zweck haben, als bestehende Patente zu umgehen. Ja. Und deswegen ist es auch gar nicht richtig oder sogar ganz falsch zu meinen, Patente blockierten den Fortschritt. Nein, sie blockieren ihn nicht, sondern indirekt beschleunigen sie ihn sogar dadurch, dass alle, solange Konkurrenz herrscht, alle Unternehmen, die ein Patent umgehen wollen, neue Patente entwickeln müssen, um diese Patent zu umgehen. Also hohe kreativitätsfördernde Leistung der Patente.
Und wir sprechen ja auch von einer Offenlegungsschrift. Das ist ja richtig. Schon im Wort das Interessante.
Ja. Und ein Patent verfällt auch, wenn es nicht genutzt wird, ohnehin und sowieso nach einer gewissen Zeit. Ja? Das heißt, der Schutz ist zeitlich begrenzt.
Ich denke, es gibt noch einen anderen Aspekt von Patenten, und zwar, dass manche Erfinder schauen, was ringsherum passiert, nicht nur in ihrem eigenen Feld. Und gerade diese Offenlegungsschriften sind eine spannende Quelle für viele Erfinder, die dann, ich nenne es immer Collage-Erfindungen machen. Die schauen, was passiert in anderen Feldern, wie können wir das übertragen und wie können wir zu ganz anderen Formen kommen. Also das findet man manchmal in der alten populären Technikliteratur, wo es so schön heißt, zum Beispiel, das Auto ist eigentlich eine Kreuzung zwischen Dampfmaschine und Fahrrad. Und ja, wir wissen heute, dass Karl Benz geschaut hat, was etwa in den Fahrradpatenten sich tut, was bei Dreiradfahrzeugen mit Elektromotor in Frankreich sich getan hat und ähnliches. Also es sind zusammengesetzte Patente und die Kreativität besteht dann in Neukombinationen.
Herr Möser, weil Sie sagen Dampfmaschine und Fahrrad, da fällt mir auf, dass ja viele Erfindungen und diese beiden zumal am Anfang einfach nur Zirkusvorstellungen waren, nicht? Also irgendwie, die Menschheit steht vor dem Neuen zunächst fassungslos und betrachtet es als einen Witz. Der Erfinder der Dampflokomotive ließ die auf Jahrmärkten gegen Entgelt im Kreis rumfahren und all diese Dinge, die später dann sehr wichtige und vielleicht sogar epochale Nutzanwendungen mit sich brachten, die waren am Anfang Jahrmarkt.
Karl Benz erzählt in seiner Autobiografie, dass sein erster Kunde das Auto nicht ausgeliefert bekam, weil er inzwischen ins Irrenhaus geliefert wurde. Aber gleichzeitig hat sein französischer Vertreter in Paris einige Autos und auch sein Patent für Frankreich verkauft. Das heißt, für die Durchsetzung eines Patents, für die Umwandlung in eine tatsächlich marktfähige Innovation spielt die Aufnahmefähigkeit, spielen die Rezipienten, die Kunden eine sehr große Rolle.
Damit sind wir genau wieder bei dem Infrastrukturproblem. Und wenn wir in die heutige Zeit wieder zurückgehen, dann ist eine der wesentlichen Aufgaben beispielsweise großer Industrieunternehmen, ihre Belegschaft und ihr Unternehmen rezeptionsfähig zu machen für Erfindungen. Wie wir alle in dieser großen Blase um 2000 erlebt haben, ist eine Publikation in Nature oder in der angewandten Chemie noch nicht gleichzusetzen mit einem erfolgreichen Start-up-Unternehmen. Das heißt, wir müssen die Rezeption und die Umsetzung berücksichtigen, und da sind drastische Änderungen, denn ich denke, wir können heute, wie anfangs gesagt, keine Garagenkonstruktionen mehr haben in sehr vielen Bereichen, weil es eine extrem komplexe Infrastruktur erfordert, um ein Patent herumzuarbeiten.
Also es reizt mich einfach nochmal auf den Garagenbegriff zurückzukommen, der ja eine ganz andere Genealogie hat. Garagenunternehmer sind Leute wie Bill Gates, das heißt die erfolgreichsten Unternehmer der Gegenwart, haben ihre ursprünglichen Überlegungen in Garagen entwickelt. Ein Garagenerfinder ist nicht Leonardo da Vinci oder Felix Wankel, sondern ein Garagenerfinder ist ein Hightech-Mensch, der informationsgestützte Entwicklung macht. Es hat sich nur so eingebürgert, dass man jetzt sozusagen rückblickend die weltfremden Erfinder, von denen wir sprechen, wenn wir von den Daniel Düsentriebs sprechen, die als Garagenerfinder zu bezeichnen, aber in Tat und Wahrheit, und ich setze noch einen drauf, in Tat und Wahrheit sind Garagenerfinder, ja, Studierende, die ihr Studium abgebrochen haben. Das müssen wir auch mal deutlich sagen.
Lassen Sie mich da noch kurz widersprechen.
Oh ja, endlich.
Walter Zimmerli vermischt hier vielleicht zwei Ebenen. Erstmal würden wir, wenn wir in einer Hochschule sind, nicht automatisch empfehlen, Studienabbrüche zu vollziehen, um erfolgreiche Unternehmer zu werden.
Na, das ist nur ein logischer
andersrum,
Fehler.
Zum Zweiten denke ich, ist es ein bisschen disziplinenabhängig. Wenn wir über IT-Technologie sprechen, wenn wir über Rechenverfahren sprechen, dann sehe ich heute eine ganz ähnliche Entwicklung. Denken wir nur mal an die Welt der App-Erfinder, von denen wir Hunderttausende pro Tag haben, die in einer ganz anderen Situation sind und die durchaus als Garagenerfinder bezeichnet werden sollen. Oder die Leute, die fantastische elektronische Musik haben. Dazu gehört nicht mehr als eine Garage, maximal eine Garage.
Ein riesiges Unternehmen.
Und ein riesiges Unternehmen, was das nachher aufgreift.
Mhm, genau. Aber ich denke, das ist auch gerade ein interessanter Punkt. Der Garagenunternehmer, ob er jetzt Studienabbrecher ist oder nicht, hat keinen institutionellen Hintergrund mehr hinter sich. Er gehört nicht in diese große systemische und systematische und geförderte und innovationspolitisch geförderte Forschung rein und ist trotzdem gut. Diese Großforschung auf der anderen Seite, diese planmäßige Teamarbeit in großen Forschungsabteilungen, ist die eigentlich erfolgreicher als das, was die Garagenerfinder uns in den letzten 20, 30 Jahren vorgemacht haben? Ich denke, das wäre auch ein Aspekt, den man diskutieren müsste.
Den kann man nicht diskutieren, sondern den kann man sogar belegen. Ja, ich war ja bei VW. VW hat größenordnungsmäßig 40.000 Forscher und Entwickler. Mhm. Also eine große Hochschule, wenn Sie so wollen. Mhm. Und diese 40.000 Forscher und Entwickler, die forschen und entwickeln aber nicht, sondern die kooperieren engstens mit Einrichtungen, die forschen und entwickeln, nämlich Universitäten, Hochschulen, Forschungslabors etc. Das heißt, die unternehmensinterne Forschung und Entwicklung besteht in der Regel in der Auswertung der Kontakte zur akademischen Forschung. Also Entwicklung kann man da nicht sagen, aber Forschung jedenfalls. Und das ist auch ganz richtig so, denn wo soll sozusagen die innovative Kraft einer riesigen Unternehmung herkommen, wenn nicht dadurch, dass man die Kontakte zu den innovativen Köpfen pflegt, die ja nicht automatisch alle im Unternehmen sind. Im Übrigen haben eigentlich viele Unternehmen, ich habe hier nur gerade Trumpf im Kopf, Urban Harbor in Ludwigsburg, die sozusagen bauen richtige geschlossene Inkubatoren für Kreativität, abgeguckt bei Google sicher, und die versuchen das so zu lösen, weil sie wissen, dass die Industrieforschung und Entwicklung alleine nicht innovativ genug ist.
Aber das ist ja eigentlich ein Muster, das schon sehr alt ist. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wollte ja was ganz Ähnliches. Das ist ein Muster, das immer so innovativ klingt und so trendy für heute. Diese Forschung, die auf drei Säulen steht, die universitäre Forschung, die Forschung in den Firmen und die Forschung in speziellen Forschungsinstituten, die zusammenzubringen, um eben Innovationen zu planen sozusagen, ist ein altes Muster.
Das hat nur die Nachfolgeeinrichtung, die DFG, nicht richtig verstanden. Deswegen ist eine Fraunhofer nötig geworden, weil man eben genau dieses dritte Standbein nicht hatte.
Ich möchte trotzdem da ein paar Tropfen Wasser in den Wein tun, liebe Kollegen. Ich zitiere nur mal Paula Stephan in ihrem Buch The How Economics Shapes Sciences. Und sie führt da relativ im Detail auf, dass diese Illusion des Wasserfalls öffentlicher Mittel in den Reichtum oder den Reichtumerzeugung der Industrie führt, dass das eine Illusion ist. Und Seine ironische Anekdote, Hoffmann, wir haben gerade den 75-jährigen Geburtstag des LSDs gefeiert, hat das natürlich in industriellen Laboratorien gemacht und nicht an einer Hochschule.
Ja, die Ausnahme bestätigt in der Regel die Regel.
Ja, ich würde aber sagen, dass auch für diese Erfindungen, egal wo sie sind, bestimmte Plattformtechnologien zuerst einmal etabliert werden müssen. Es muss ein Chip da sein, damit ich mit einem Chip spielen kann. Und es muss ein Germaniumdioden da zu sein, um anschließend über Transistortechnologien nachdenken zu können und so weiter und so weiter. Also wir sollten nicht unterschätzen, was Basisforschung bei Telefunken, auch wenn sie nicht zu spektakulären Publikationen gefügt haben mag, bereitet hat oder was sie am Boden bereitet hat, um dann nachher spektakuläre Erfindungen zu machen.
Das Interessante am Erfinder ist doch die Tatsache, dass er eigentlich quer zu allen Fachrichtungen, es gibt keine feste Ausbildung. Also zum Beispiel, man kann ja nicht Erfinder studieren. Man kann alles Mögliche studieren, aber man muss es eben machen. Und da wir von dieser Garagenperspektive herkamen, es gibt ja sowas wie eine haushaltliche Basis des Erfindergeistes, der also einfach sofort anfängt, mit allem herumzubasteln, was er zunächst mal um sich herum findet. Natürlich, er braucht dann Dinge, die nicht zur Hand sind, wie die gerade erwähnten Dioden oder Elektroden. Aber zunächst mal ist eine, ich würde sagen, fundamentale Garagenhaftigkeit oder Küchenhaftigkeit das, was den Erfinder macht. Und das ist dieses enzyklopädisch Umfassende, dass er alle Fachgebiete souverän ignoriert.
Und ja, ignoriert.
Das macht das ihn ja auch verdächtig.
Ja. Das macht enzyklopädisch ihn doch auch verdächtig. Enzyklopädisch umfassend würde das Gegenteil suggerieren. Ja, es würde suggerieren, dass jemand Enkyklos Paideia, also im platonischen Sinn, eine umfassende Bildung hat. Aber gerade das ist ja in der Regel jedenfalls bei Erfindern nicht vorausgesetzt, sondern eben dieses kühne, selbstbewusste Ignorieren der gesamten, oder nicht der gesamten, vielleicht eines großen Teils der normalen Schulbildung. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Müssen wir nicht erfinden, auch von technischer Kreativität absetzen. Und wenn wir das etwas weiter fassen, das Erfinden, da wird es ziemlich spannend, dass zum Beispiel viele Nutzer in diese Bereiche der technischen Kreativität hineingehen. Also der amerikanische Farmer des Mittelwestens, der seinen Traktor selber reparieren musste nach dem Ersten Weltkrieg, oder auch Soldaten im Feld, die Modifikationen bringen, technisch kreative Lösungen finden, obwohl sie manchmal überhaupt nicht vom Fach sind, die müssten doch eigentlich mit einbezogen werden. Also das, was die technisch kreative Seite auf der Seite der Nutzer betrifft. Da scheint es für mich spannend zu werden.
Dem stimme ich zu. Das ist genau, glaube ich, auch eine wesentliche Triebkraft der ökonomischen Verbesserung der momentanen Situation. Da lassen sich Leute unheimlich viel einfallen, wie sie Dinge einfacher gestalten können, wie sie Dinge ertragreicher gestalten können. Absolut richtig. Ich würde aber das Votum von Walter Zimmer noch ein bisschen zuspitzen. Ich würde sagen, wir sollten es mit Geistern zu tun haben, und ich bedauere, dass das an unseren Hochschulen nicht als Prinzip gelehrt wird. Wir sollten Geister der kritischen Hinterfragung erzeugen. Mhm. Eins der wesentlichen Elemente, die beispielsweise von dem ehemaligen Präsidenten der amerikanischen pathologischen Gesellschaft um die letzte Jahrhundertwende formuliert worden sind, ist, dass es seine Aufgabe ist, täglich alles Axiome und jedes Gesetz kritisch zu hinterfragen, um zu anderen Perspektiven zu kommen. Und ich glaube, das wäre die positive Sicht, nicht der Negierung, sondern der Hinterfragung von Dingen. Und das führt ja oft auch zu Erkenntnis und Erfindung.
Erkenntnis, Erfindung, Entdeckung. Ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, das ist eine gute Maxime für eine akademische Einrichtung, ständig alles in Frage zu stellen, was ihre Forschung betrifft. Ich weiß nicht, ob es eine gute Maxime für den Erfinder oder gar für die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Unternehmen ist. Obwohl das dort auch passiert. Ich meine, wir erleben ja mit staunenden Augen, dass sich plötzlich Volkswagen als Vorreiter der Elektromobilität positioniert. Nicht deswegen, glaube ich, weil dort besonders viel neue, innovative Kreativität an den Tag gelegt worden wäre, sondern weil der Markt dazu zwingt. Und damit kommen wir wieder auf diesen Faktor des Marktes. Ich möchte trotzdem gerne...
Den wir schon eingeschlossen haben.
Ja, ich möchte trotzdem gern nochmal zurückkommen auf den skurrilen Erfindertyp. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, eine große große Karriere hat dieser skurrile Erfindertyp ja in Gestalt einer Walt Disney-Figur, nämlich Daniel Düsentriebs, gemacht, der übrigens auf Englisch Gear Loose heißt. Und das heißt so viel, kann man so übersetzen wie jemand, der ziemlich unscharf hin und her schwankt. Das ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Von Daniel Düsentrieb stammt ja das Motto, das habe ich mir nochmal aus meiner Kindheitslektüre in Erinnerung gerufen, besser gut abgeschaut als schlecht selbst gebaut. Ja? Besser gut abgeschaut. Das heißt, japanische Erfinderdefinition. Ja? Besser gut abgeschaut als schlecht selbst gebaut.
In der technischen Übersetzung von Erika Fuchs. Ja.
Genau. Ja. Genau. Haben Sie auch nachgeguckt. Genau. Sehr richtig, habe ich auch gemacht. Jawohl. Und da kommt ja diese Inspiration in Form dieser kleinen Birnen, Elektrobirnengestalt, genannt Helferlein, vor. Und der Philosoph, dem fällt natürlich sofort das platonische Daimonion ein. Ja, das ist sozusagen das kreative Licht, was man haben muss dazu, um etwas Neues zu erfinden. Und das sollten wir vielleicht doch ein bisschen, genau, mit der Taschenlampenbirne, das sollten wir vielleicht doch ein bisschen uns noch anschauen. Darauf gekommen,
der Herr Möser hat ja gerade auf den Bastler hingewiesen, der sich behilft, Bricoleur, weil er ein Problem hat, ja, weil er irgendwie in einer gewissen Not ist. Man sagt ja, Not macht erfinderisch. Jetzt ist Armut keine intellektuelle Qualität, aber sie stärkt ja wohl oft die Zähigkeit, die man braucht, um sich gegen die Dinge durchzusetzen. Frage an Sie. In Zeiten wirtschaftlicher Krisen verzeichnen die Patentämter ja eigentlich immer einen Anstieg der erfinderischen Aktivität. Aber das gilt eben nur für diesen klassischen Typus des Erfinders. Das gilt nicht für die industrielle Innovationsproduktion, die verhält sich eher prozyklisch. Ne?
Ich finde es spannend, dass es ausgerechnet in 3 Jahren, nämlich 1920 bis 1923 in Mannheim hier, eine Erfindermesse gab, in der gerade solche merkwürdigen privaten Erfindertypen ihre Produkte ausstellen konnten. Ausgerechnet in dieser Zeit, als Deutschland befürchtet hat, wirtschaftlich in den Abgrund zu geraten durch den Versailler Vertrag und Ähnliches, wurde auch ganz gezielt von den Kommunen offenbar so etwas gefördert. Das heißt also, Erfindung und technische Kreativität hat auch immer eine politische Dimension.
Gewiss.
Diejenigen, die erfinden, nützen im Prinzip der Wirtschaft eines Staates, der nationalen Wirtschaft. Und gerade zum Beispiel nach 1918, nach dem verlorenen Krieg, muss Deutschland wieder über die Erfinder, über die Tüftler auf die Beine kommen. Das ist so ein Gedankenmuster, das haben sie auch in der Industrie in Deutschland in den 20er Jahren. Also bekommt dieser Privattüftler eigentlich eine politische Richtung.
Ich glaube, das kann man noch weiter verfolgen. Wenn man jetzt nicht nur die Krisen im Sinne von Weltkriegen oder Weltwirtschaftskrisen versteht, sondern die Krisen auch als Selbstverständniskrisen betrachtet. Der berühmte Sputnik-Schock hat eine Welle ausgelöst, hat eigentlich die Kreativitätsforschung überhaupt erst positioniert in den USA. Wie man weiß, mit schlechtem Resultat, aber immerhin. Die Amerikaner haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass diese planwirtschaftliche Wissens- und Technologiefabrik, genannt Sozialismus, dass die uns überholt und in einer gewissen Weise besser ist als wir. Also müssen wir versuchen, und jetzt kommt die nächste Stufe, eben nicht einfach Garagentüftler zu protegieren, sondern dazu zu führen, wissenschaftlich zu erkunden, was eigentlich Kreativität ist und es dann besser zu machen. Wie gesagt, das hat nicht funktioniert, aber es war jedenfalls ein interessanter Ansatz, der in diese Richtung zeigt.
Diese Idee der Großforschung und dass man eigentlich Innovationen innovativ planen kann, setzt sich, glaube ich, gerade in der Systemkonkurrenz im Kalten Krieg massiv fort. Also nicht nur Amerika hat den Sputnik-Schock erlebt, sondern auch Deutschland im Zweiten Weltkrieg den T-34-Schock, nämlich dass die russische Planwirtschaft die russischen Untermenschen im nationalsozialistischen diffamierenden Bewusstsein, dass ausgerechnet die den besten massengefertigten Panzer der Welt auf die Beine stellen, das war natürlich auch letztlich eine Beleidigung der Forschungspolitik im Nationalsozialismus, die sie auch prompt dann 1943/44 geändert haben.
Genau.
Gegen diese Vorstellung, Innovationen innovativ planen zu können, möchte ich aber noch so einen kleinen Ausflug in die Geschichtsmetaphysik machen, der mich beschäftigt, weil es doch immer wieder vorkommt, dass Erfindungen solche jähen Sprünge machen, also genuin unplanbar sind, dass man einfach staunt. Oder auch andersherum, dass Erfindungen zum Beispiel so spät kommen. Ich bin neulich gestolpert über die Geschichte eines gewissen Alois Senefelder aus Ingolstadt. Der hat Ende des 18. Jahrhunderts, ganz kurz vor der Wende zum 19., etwas erfunden, nämlich die Lithografie. War ein typischer Bastler, eigentlich war er Theaterdichter. Eigentlich wollte er nur sein eigenes Manuskript noch rechtzeitig auf die Leipziger Messe bringen und irgendwie zu wenig Geld gehabt mit ordentlicher Druckerei. Jedenfalls hat er seinen Apotheker so lange belästigt, bis er ihm so viel Spielmaterial ausgehändigt hat, dass das klappte. Dass also der Stein an manchen Sachen die Druckfarbe annahm, an anderen Stellen sie nicht annahm und dass eben der Flachdruck erfunden wurde. Die Lithografie, die Steindruckerei, chemische Druckerei, wie es der Senefelder nannte. Und jetzt kommt die Pointe. Sämtliche Zutaten waren auch schon zu Gutenbergs Zeiten bekannt. Das heißt, viele hundert Jahre vorher, stellen Sie sich mal vor, wenn in dieser ganzen Zeit schon der Offsetdruck, modern gesprochen, vorhanden gewesen wäre. Nicht? Also alles war schon da, es kam nur so spät. Was sind das für merkwürdige Verzögerungen im Weltgeist?
Das sind, glaube ich, fast zufällige Konstellationen. Senefelder als Grafikliebhaber kenne ich die Geschichte natürlich von Herzen und er hatte aber auch die Steine zufällig da. Und das geht nicht mit jedem Stein. Mit Marmor wird das schwierig, mit Basalt wird es noch schwieriger. Ja, genau. Auch die Römer haben schon Zitterale benutzt, um Rheumatherapie zu machen. Das heißt, die hätten auch den Strom finden können. Aber die Zutaten sind offensichtlich dreidimensional und zeitlich nicht so angeordnet gewesen, dass jemand die mit einem zur Verfügung stehenden Gehirn so zusammenbringen konnte, um diese Erfindung zu machen.
Ja, ich denke, manchmal kann man es sogar noch genauer fassen. Man kann genau das...
Porzellan zum Beispiel. Das ist das Vorhandensein in der Nähe von Meißen, der Porzellanerde und aller Dinge, die sie dafür brauchen. Das hätten sie nicht an der Nordseeküste gemacht.
Ja, das war der Herr Böttcher, der seinen König mit dem Versprechen hinters Licht geführt hat, künstliches Gold zu fabrizieren. Nicht? Da kommt wieder das magisch-alchemistische durch. Aber immerhin hat er Porzellan zustande gebracht.
Oder die Hofnarrenfunktion, die haben wir ja auch schon angesprochen. Ja? Man muss eben seinen Fürsten oder wir würden sagen unseren Geldgebern, muss man eben gewisse Zückerchen geben, damit man die Mittel für die laufenden Kosten kriegt. Und das war damals nicht anders als heute.
Und auch wie heute muss man einfach sagen, was man rausbekommen will, wenn man erst einen Antrag schreibt für ein Projekt, wo man etwas herausbekommen möchte. Das kann man, glaube ich, eins zu eins übertragen.
Da stimmen wir alle leidvoll zu. Die interessante Wendung, die wir heute haben, ist aber, und ich betrachte das nochmal als Sprung in Erfindungen oder Entdeckungen, da könnten wir uns noch streiten, dass wir darwinistische Prinzipien zumindest mikrotechnisch erzeugen, anwenden können. Technisch darwinistische. Wir können einen Algorithmus einsperren und können ihm sagen, du wirst das nicht überleben, es sei denn, du verbesserst dich. Wir können ein Bakterium einer Umgebung aussetzen, in dem es anfängt, sich von Schweröl zu ernähren. Und wir kommen zu Lösungen dort, wenn wir anschließend die Box aufmachen und reinschauen, die wir nicht vorher gesagt hätten. Mhm. Also das, was Sie, Herr Müller, auch schon vorher erwähnt haben, das ist genau der Effekt, den wir eigentlich im Not macht erfinderisch Spielchen sehen.
Und genau dabei finde ich auch den Begriff Not sehr schön. Was ist, wenn sich die Umweltbedingungen ändern, und zwar außertechnisch ändern? Also zum Beispiel die Ölkrise, 73, 79, die beiden Ölkrisen, die haben den Verbrennungsmotoren eigentlich andere Bedingungen aufoktroyiert. Dadurch ist der Zweitakter ausgestorben, dadurch ist wahrscheinlich auch der Wankelmotor ausgestorben, weil die bestimmte Dinge gut konnten, aber nicht unter den veränderten Bedingungen von Ressourcenschonung und so weiter.
Also der Wankelmotor, der glaube ich, ist aus anderen Gründen, aber da kann man jetzt lange drüber reden. Sie kennen ja die Geschichte von den Roh-80-Fahrern, die sich begegnen auf der Straße, ein Fingerzeichen machen. Ja. Und dann, wenn man die Frage, was bedeuten denn die 5 oder 4 oder 3 Finger? Und die Antwort ist, das bedeutet der wievielte Motor in dem Auto bereits
drin ist. Ja. Weil die Firma einfach
auch technische Probleme.
Ja, aber leider auch, die Firma hat einfach nicht, und das gehört auch zu den Umweltbedingungen, nicht die Möglichkeit gehabt, als sehr kleine Firma den Motor auszuentwickeln, sozusagen eine funktionierende Innovation zusammenzubringen. Richtig, die mussten die Ausentwicklung an den Kunden weitergeben.
Aber wie steht es mit der Firma, Mazda hat ja nachher das weitergemacht und die hatten ja die Mittel und trotzdem haben die dann irgendwann mal gesagt, wir machen das weiter, aber das ist kein zentrales Geschäft und da gibt es sicher auch technische Grenzen.
Ja, aber eben auch Anwendungsmöglichkeiten. Im Israel praktisch Merkava-Panzer ist er, als Stromaggregat
richtig,
genau. drin.
Richtig, und wir haben an der Universität, die ich eine Zeit lang zu leiten das Vergnügen hatte, an der TU Cottbus haben wir eine Ausgründung, die sich mit sehr erfolgreich mit kleinen Wankelmotoren in Flugzeugen und Drohnen über Wasser hält, nicht nur, sondern die gute Geschäfte macht damit. Das heißt, der Wankelmotor ist nicht gestorben, der ist einfach ausgewandert.
Wir sprachen über die Frage, gibt es noch Erfinder? Ja, jenen Typus, der irgendwie zwischen Geist und Materie, zwischen Natur und Technik, zwischen Nutzen und Ästhetik und Verwicklung und Vereinfachung immer so hin und her seine Gratwanderungen macht und es diskutierten. Gerd Volkers, er ist Präsident des Schweizerischen Wissenschaftsrates und Professor für pharmazeutische Chemie in Zürich. Kurt Möser vom Karlsruher Institut für Technologie, er ist Historiker, und der Philosoph Walter Zimmerli. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.